Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Hallo und herzlich willkommen zur 231. Episode von Genre Geschehen, eurem Filmpodcast der Wahl. Mein Name ist André. Daniel lässt sich heute entschuldigen, denn er war auf der Gamescom, hat keine Stimme mehr, musste nach eigenen Angaben 4 Tage am Stück reden und auch noch DJ spielen und muss heute mal Pause machen, was wir ihm natürlich sehr gönnen. Aber natürlich ist mein anderer lieber Kollege am Start, nämlich Tino.
Hallo! Und ich glaube, wenn Daniel sagt, er musste 4 Tage am Stück reden, hat ihn nur einfach irgendjemand gefragt, wie er eigentlich Terminator 2 findet. Aber so drehen sich die Leute dann immer. Aber wir sind jetzt halt in dieser schwierigen Phase des Jahres, wo die Gamescom endet und das Fantasy Filmfest direkt anfängt. Deswegen haben wir jetzt eine relativ kurze Folge für euch, aber dafür sind wir dann nächste Woche wieder ganz regulär da. Und zwischen, wir machen gar keine Folge und so eine, hoffe ich, dass ihr alle auch der Ansicht seid, dass so eine kurze, was haben wir eigentlich sonst noch so geguckt, wollen wir noch gucken, was werden wir auf dem Fantasy Filmfest denn jetzt alles konkret gucken, ist das, glaube ich, dann die bessere Wahl.
Das denke ich auch, ja. Oder hat jemand The Furious beleidigt oder so auf der Dosenbeats-Party.
Das kann natürlich auch sein.
Und er hat dann 4 Tage nicht geschlafen, sondern sich aufgeregt. Ist alles möglich. Wir werden es vielleicht nächste Woche erfahren, wenn er wieder da ist. Aber genau, wie Tino sagt, wir machen jetzt einfach so ein kleines Roundup. Gucken mal, was wir geguckt haben. Haben was für Aktuelles fürs Kino dabei und weisen halt nochmal ein bisschen auf FFF hin. Und so hangeln wir uns jetzt mal heute durch diese schöne Folge, damit ihr natürlich trotzdem was auf die Ohren bekommt. Und bevor wir reinsteigen, natürlich immer der Hinweis nochmal auf unser Steady-Programm. Wer uns monatlich ein bisschen unterstützen möchte, kann das tun unter support.genre-geschehen.de. Da gibt's aktuell einen Audio-Flick zu Kung Fu Hustle, wo wir das Ganze akustisch begleiten, live mit euch schauen. Ansonsten kommt die Woche auch noch eine neue Shorty-Folge von unserem Format aus Genre mit seinen außergewöhnlichen Kleinen. Da haben wir auch 2 neue coole Filme ausgepackt, Tino und ich, die sehr sehenswert sind. Könnt ihr euch darauf freuen. Von daher, wenn ihr Bock habt drauf. Und zudem hört ihr auch alle Folgen werbefrei. Weisen wir darauf hin, wir haben aktuell 2 Werbepartner laufen. Wir wissen, Werbung ist immer ein bisschen müßig und nicht so gern gehört, aber es hilft uns, den Podcast zu erhalten. Und wenn ihr keine Bock habt auf Werbeunterbrechungen, auch das bekommt ihr bei Steady. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Film. Wir haben uns angeguckt, ein Film, der schon von 2025 ist international, jetzt aber erst bei uns ins Kino kommt, nämlich am 10. September. Und der nennt sich Lifehack. Und da geht es um, beziehungsweise ich kann einmal kurz die Prämisse vorlesen, die ich auf der Webseite gefunden habe. 4 Jugendliche versuchen von ihrem Schlafzimmer aus einen Bitcoin-Raub im Wert von mehreren Millionen Dollar zu verüben, geraten dabei aber in die dunkelsten Ecken des Internets. Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Der Film fängt an mit so einer Schrifttafel. Da steht irgendwie die Beschreibung, was das Wort, also was der Begriff Script-Kiddie bedeutet. Tino, war dir das ein Begriff, was ein Script-Kiddie ist?
Ja, das war mir ein Begriff, weil ich glaube, das trifft auf meine Programmierfähigkeiten zu, dass ich Sachen, die ich irgendwo finde, miteinander kombinieren kann und auch ein relativ ein relativ vorzeigbares und nutzbares Ergebnis erziele, aber keine Ahnung habe, was ich genau da getan habe.
Ja, ein Script-Kiddie, wer das nicht weiß, ist so ein bisschen der Begriff eben aus dem Hacking-Umfeld. So werden so ein bisschen despektierlich die Leute benannt, die eigentlich gar nicht richtig hacken können, sondern eher so vorgefertigte Tools, die andere geschrieben und programmiert haben, nutzen, um damit irgendwie an Passwörter zu kommen oder Sicherheitslücken auszunutzen. Aber eigentlich können sie selber eben gar nicht wirklich hacken, sondern machen sich da eher nur so Tools von Dritten zunutze. Und ich glaube, ich war in meiner Jugend auch so ein Script-Kiddie, wir haben auch mal Webseiten gehackt oder sonst irgendeinen Quatsch gemacht, aber alles eben auch so ganz, ganz dürftig auf der allerobersten Ebene. Genau, und um solche 4 Jugendlichen geht's halt hier. Die haben mal ein bisschen Plan vom Internet, aber sind jetzt auch nicht so richtig deep drin Und die verzwicken sich hier in eine Nummer, die ihnen ein bisschen haushoch überlegen ist, beziehungsweise die in der Nummer für groß, zu groß für sie ist. Und ich möchte gleich mal eine These aufstellen. Ich weiß nicht, ob du die unterstützt. Ich sage, das Lifehack, also das, der Lifehack ist so ein typischer Desktop-Film, ja, also Searching, Missing, was wir alles da schon hatten, der findet also nur auf dem Desktop eben statt, zwischen verschiedenen Apps und Programmen, Discord, vor allem sehr viel, ansonsten aber auch Websites natürlich, WhatsApp, also Desktop-WhatsApp, Videocalls und so weiter und so fort. Und ich möchte die These aufstellen, dass Lifehack ein Film ist, wenn man sich so im Internet und eben in diesem ganzen Bitcoin, was ein Krypto-Wallet ist und diesem ganzen modernen Kram so gar nicht auskennt, so wirklich so gar nicht, glaube ich, dass der dem Film, dass man dem Film schwer folgen kann ab einem gewissen Punkt. Mhm.
Das glaube ich auch. Und er ist ja wieder von dem Desktop-Filme-Spezialist Timo Beckmann-Bethoff produziert, der uns neben den tollen Searching und auch Hardcore Henry so Filme geschafft gebracht hat, wie letztes Jahr diesen War of the Worlds. Also er ist quasi im Alleingang für alle Desktop-Filme zuständig. Und
diese Unfriended-Filme auch, ne?
Ja. Genau, die Unfriended-Filme auch noch. Und positiv formuliert finde ich, dass es auch hier wieder einen relativ neuen Ansatz gibt, in dem es nämlich jetzt mal weder um Horror geht, noch um die Suche nach jemanden, sondern eher darum, Vertrauen zu erschleichen von jemanden. Und ich finde, das klappt auch ganz gut. Aber wie André auch schon gesagt hat, man rafft wenig, wenn man sich nicht schon ein bisschen so mit TikTok, mit dem Internet, mit Bitcoin, wie solche Websites funktionieren, wie Influencer klischeehaft wohl funktionieren, dass die halt irgendwie alle Model-Aufträge bekommen wollen oder so. Und wie solche Honeypots funktionieren, beziehungsweise so Social Engineering, dass man halt Leuten und ihre
Infos... was ein
Infos
Honeypot überhaupt ist.
Ja, genau, da fängt es halt schon an. Also bloß erschwerend kommt halt noch dazu, hier ist halt niemand auch nur annähernd sympathisch. Also man will weder, dass es denen gelingt, die Kohle... Okay, André wackelt mit dem Kopf, dann... Für mich war da niemand sympathisch. Also ich möchte weder, dass irgendjemand hier diese Kohle stiehlt, noch möchte ich, dass die Person, die das Geld hat, die Kohle behält. Und ich finde ihn auch, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, dramaturgisch ein bisschen ungeschickt aufgezogen, indem er schon mit irgendwas anfängt, was erst relativ spät im Film eigentlich dann eintreffen würde. Also das finde ich alles, ich weiß nicht genau, wo ich die Spannung hier rausziehen sollte.
Also erstmal zu deinem Punkt unsympathisch. Also ich verstehe, die Parteien sind beide eigentlich sympathisch, weil keiner was verfolgt, was so richtig ehrenwert ist. Die unsere Script-Kiddy-Gruppe, die wollen ja, also es werden sie erstmal eingeführt, die nehmen ja vornehmlich andere Verbrecher in Anführungszeichen aus. Also sie klauen quasi Kreditkarten von Leuten, die Kreditkarten klauen und so weiter. Also sie sind eigentlich im Hacking-Jargon nennt man sowas White-Hacker, also die decken so Sicherheitslücken auf, um damit zu helfen. Mhm. Also die decken was auf, um es danach quasi zu fixen oder so. Also die sind nicht komplett evil in ihrer Absichten, aber trotzdem machen sie natürlich was Unrechtes. Aber spätestens, wenn es dann ja um dieses ganze Geldthema geht, also das ist halt ein großes Ding, es geht ja viel einfach um Kohle, wir wollen halt reich werden, wir wollen nicht normal arbeiten, wir wollen halt irgendwas den großen Coup landen, beziehungsweise vor allem der Hauptfigur Kyle, geht's halt so darum, der googelt halt an Sachen wie, wann wurde denn eigentlich Mark Zuckerberg Millionär, so, ja, mit 19. Und dann gibt's hier im Film halt so einen superreichen, können wir auch gleich so benennen, der soll so ein bisschen der Elon Musk sein des Films, in dieser Welt, so der fiktive Elon Musk, so der reichste Mensch der Welt, es geht ja auch um Twitter und so. Und auch da googelt er dann, ja, wann ist der quasi Millionär geworden, ja, auch mit 19. Und er sagt dann irgendwie aus dem Wegen, okay, wir haben noch 2 Jahre so, ne? Also sie sollen halt offensichtlich so 16, 17, 18 sein. Und es geht ihnen halt so darum, so, wir wollen das auch schaffen, so. Wir müssen doch auch, wir haben irgendwie Skills, jetzt nicht die geilsten, aber wir sind doch irgendwie, wir müssen das doch auch schaffen können, wenn die es schaffen. Also es geht ja so ein bisschen auch um Kapitalismuskritik und dieses so, jeder kann es schaffen, Millionär zu werden, wenn er sich anstrengt ein bisschen. Das wird ja so ein bisschen kritisiert im Film. Und die Absicht halt dann zu sagen, so, und klar, das ist jetzt auch kein Spoiler, das ist die schnelle Storyline des Films, diesen Typ wollen sie halt quasi hacken oder die wollen an dem sein, an seine Kohle ran, die vor allem in Bitcoin liegt. Das sollen irgendwie 25 Millionen, finden sie raus, liegen irgendwie in seiner Wallet und die wollen da irgendwie ran. Und deswegen, der ganze Aufhänger ist natürlich super egoistisch. Also es geht ja, da geht es ja nicht mal darum, irgendwas Gutes zu tun. Also ob man jetzt, ob man einem Milliardär irgendwie Millionen klaut, ob das jetzt was, in Anführungszeichen, was Schlimmes ist, ist, kann man offen stehen lassen. Ne? Also der Typ kommt ja auch dann schnell raus, hat ja seine Kohle auch nicht nur so auf legalen Wegen, sondern ist natürlich auch super shady gemacht so, und dem dann quasi Geld zu klauen, ist das jetzt okay oder nicht? Das ist diskutabel. Aber so ganz per se genau geht es hier halt nicht um was Ehrenwertes, sondern eigentlich geht es um Bereicherung so. Und da verstehe ich, was du meinst. Ich finde aber, dass es innerhalb der Gruppe, da geht es sich auch viel im Film dann viel drum, gibt es halt natürlich auch viel Zwist. Das heißt, nicht jeder der vier ist da gleich stark an Bord. Es gibt einen Kumpel, der halt echt die ganze Zeit schon auch so seine Bedenken äußert. Und dann gibt es ein Mädel der Gruppe, die Alex, die ja auch eher, also die zieht, also alle ziehen ja irgendwie mit, aber die zieht ja auch mit, aber es gibt auf jeden Fall Figuren im Film der Konstellation, die ja schon so ein bisschen so, oh, ob das echt richtig ist, sollten wir das machen, was ist, wenn wir erwischt werden? Also ich finde schon, dass nicht jeder diesen gleichen kriminellen Antrieb hat, so vor allem wie die Hauptfigur. Deswegen, ich finde schon, dass so mindestens zwei aus der Gruppe fand ich schon nachvollziehbar. Aber die Sache, die sie halt tun, warum sie es tun, die ist natürlich jetzt nicht, ist jetzt kein guter Antrieb, ist dann in dem Sinne verstehe ich es. Aber ich fand jetzt nicht alle Charaktere da irgendwie unsympathisch oder evil.
Ja gut, unsympathisch vielleicht ein bisschen, aber ich war nicht involviert. Also mir hat das schon gefallen und ich fand das auch spannend, gerade weil der Film spielt ja so 2018 und wenn man das so in Internetjahren betrachtet, ist das ja im letzten Jahrhundert passiert. Also wie erstaunlich akkurat das alles war, weil in 2018 können wir uns alle noch erinnern, aber natürlich ist das alles vor TikTok gewesen, auch vor KI spielt keine Rolle, Corona war natürlich auch noch nicht da und auch diese Plattformdominanz war noch nicht so krass, wie sie heute ist. Also diese, wie sie zwischen Discord, WhatsApp, Instagram hin und her wechseln, die Memes funktionieren und das finde ich auch hier wieder, wie bei fast allen von diesen Desktop-Filmen, wie erstaunlich glaubwürdig das wirkt. Wenn man ja oft in anderen Filmen Hacking sieht oder auch einfach nur generelle Oberflächen, wo man dann so denkt, was für eine Scheiße soll das denn jetzt sein? Also man glaubt halt einfach nicht. Oder dieses, jemand hackt 10 Sekunden auf so eine Tastatur und sagt dann so, I'm in. Und das unterscheidet...
Hat er bei der Kapuze auf. Und auf dem Bildschirm siehst du so Matrix-Spuren laufen. Ja.
Ja, das ist hier... Also angenehm anders, beziehungsweise angenehm glaubwürdig, auch dieses Social Engineering, also wie down to earth das alles ist. Dadurch, ich finde, es leidet halt ein bisschen die Spannung drunter, aber es wird dadurch gleichzeitig glaubwürdiger. Also ich hätte schon, also hätte man ein paar so dramaturgische Sequenzen weggelassen, wo es ja wirklich nur darum geht, Spannung zu erzeugen, gerade im letzten Drittel, hätte man das auch wie eine Doku aufziehen können. Also noch viel mehr wie so eine, wie halt so Strange Harvest oder so, als dass man einfach so eine Fake-Documentary irgendwie nachträglich aus den Sachen, die man auf den Computern der einzelnen Leute gefunden hat oder so zusammengebaut hat. Also das fand ich schon interessant. Ich glaube, man tut sich nicht unbedingt einen Gefallen, den ins große Kino zu bringen, weil dazu wirkt vieles auch zu amerikanisch irgendwie.
Ja.
Also ich glaube, das ist spätestens dann besser nachvollziehbar, wenn man den Film gesehen hat, weil vieles von den Memes, natürlich wird da kein deutsches Meme oder so sein. Also Rügenwalder Würste wird niemand irgendwie kaufen oder so. Das wird alles nicht stattfinden. Und auch dieser Krypto-Hype war in Amerika ja noch deutlich größer als hier.
Ja, aber, mal gespannt, wie viele jetzt auch vom Mainstream-Publikum, die da reingehen, Rust kennen.
Ja, sowas halt auch. Also sind viele so Sachen,
die,
wo man
die
so
zocken
denken,
halt auch und es gibt ganze Sequenzen, die finden im Spiel Rust, das ist ein Online-Multiplayer-Spiel, in Rust statt, wo sie halt im Game sind und dann eben mit den Avataren chatten. Auch das halt sehr uncanny so, ja.
Ja, also wer nicht bei den Rastplatz-Event von deutschen Influencern dabei war, hat, glaube ich, von Rust nie irgendwas mitgekriegt.
Ja. Nee, das fand ich nämlich auch. Und das alles gehört für mich halt wieder zu dem Punkt eben, dass man da wirklich schon ein bisschen was wissen muss. Weil es geht dann teilweise, finde ich, auch sehr schnell. Und das ist wieder einerseits ein Problem von solchen Desktop-Filmen. Viele Sachen funktionieren mir zu schnell und alles klappt auf Anhieb. Also gerade so Passwörter rausfinden. Wir kontaktieren irgendwie die Sekretärin von dem, loggen uns bei der in Key, mit dem Keylogger wo ein, rufen da an, damit die dann wir faken irgendwie eine Hotline, dann gibt die uns ihr Passwort, wir loggen uns damit in ihre E-Mail ein, finden dann ihre Telefonnummer in irgendeinem Signatur, rufen dann da und all so ein Kram. Also das ist alles wieder, es ist cool anzuschauen und es wäre natürlich filmisch langweilig, wenn irgendwie das alles nicht so klappen würde wie hier. Aber es ist natürlich alles, ist schon wieder großer Zufall auch viel dabei. Mhm. Oder beziehungsweise so forcierter Zufall, dass alles genau zusammenpasst. Und sie finden natürlich immer die richtigen Wege, auch unter hohem Zeitdruck, dass sie irgendwie alles noch da was verhindern können, da was zeitlich rausfinden. Irgendeinem Security-Mitarbeiter, der auf dem Weg vom ersten in den zweiten Stock ist, finden sie über irgendein Backend einer Firma seine ID, können sich mit dem Computer in den Aufzug einloggen und verhindern, dass er hochfahren kann. Und so. Also alles halt natürlich total absurd und übertrieben. Das geht bestimmt alles wirklich irgendwie so halbwegs, aber halt vor allem nicht in der Zeit und in so ad hoc. Und es ist schon alles sehr überspitzt. Und es klappt halt immer alles viel zu gut. Aber wie gesagt, es wäre auch langweilig, wenn nicht so. Ne? Mhm. Aber gerade, das meine ich, gerade der zweiten Hälfte, und ich gebe dir recht, der Film hat einen seltsamen Spannungsaufbau, weil er eigentlich gar nicht spannend ist bis zu der eigentlichen Mission dann, jetzt ohne mal da ein bisschen, ohne was wegzunehmen, so im letzten Drittel eben. Da finde ich, baut er dann sogar, also da baut er sehr gut Spannung auf. Also da geht es ja schon fast Richtung Stress-Cinema. Mhm. Da war ich echt auch richtig angespannt. Ich finde, das klappt echt gut. Mhm. Aber bis dahin läuft es alles sehr flach ab, weil es halt es gibt bis dahin keine großen, außer ein paar eben so Streitigkeiten in der Gruppe zwischen den Vieren, gibt es bis dahin steht nichts auf dem Spiel erstmal groß. Ja. Und das fand ich auch so. Ich fand es alles interessant zuzugucken irgendwie und war cool gemacht, aber so richtig investiert wurde ich erst im Finale halt.
Ja, genau. Also vorher ist er schon irgendwie am stärksten, wenn so Form und Inhalt noch untrennbar sind. Also wenn dieses Desktop, also diese Desktop-Darstellung quasi erzwungen ist und auch sich organisch anfühlt, weil was man bei Desktop-Filmen ja weiß halt so ja, einem vor den Augen ist, vergisst man es halt auch oft, die sind ja nie in einem Raum. Also das sind ja einfach Leute, die für sich alleine schauspielern, aber dann in dieser Konstellation zusammen agieren. Also deswegen ist, glaube ich, die Schauspielleistung in so Filmen immer gar nicht zu unterschätzen, weil ja jeder für sich alleine irgendwas spielt und auf andere Leute, die auch nur ihn so über eine Kamera angucken, dann reagieren muss.
Ja.
Und erst gegen Ende, wenn so ein bisschen dieser Heiß schaltet, fand ich es auch deutlich spannender. Aber dann wird die Form halt schon wieder mehr ein bisschen zu so einem Gimmick, weil dann immer wieder überlegt werden muss, warum gucken wir denn jetzt noch durch die Kamera? Und damit habe ich ja keine Probleme, gerade weil ich auch viel Found Footage gucke. Wenn ich jedes Mal überlegen würde, warum ist jetzt der Kamerablick wirklich erforderlich, würde ich meines Lebens nicht mehr froh werden. Das akzeptiere ich einfach, dass das dann so ist. Gerade weil es die meisten Filme ja auch halbwegs vernünftig erklärt bekommen. Und bei Filmen, alles ist ja ein Film, dass ich mich dann bei Filmen, wo das auf Realismus getrimmt ist, dann auf einmal frage, warum da eine Kamera ist. Aber bei Dune 3 frage ich mich nicht, warum eine Kamera durch die Schlacht läuft. Das ist halt auch immer so ein bisschen fraglich, wie viel man da irgendwie Wert drauf legen soll, ständig zu hinterfragen, warum das jetzt gerade jemand filmen muss. Und deswegen nervt mich das nicht so. Aber ich fand es hier auch wieder sehr, ja, trotzdem auch schwierig ignorierbar, weil das Finale dann, ja, ich weiß halt nicht, ob so Filme Action brauchen so unbedingt. Also ich fand es auch stressvoll, aber ich glaube, man hätte es irgendwie anders machen können. Also es wirkte dann so, als ob der Film nicht mehr so ganz versteht, warum so Desktop-Filme eigentlich funktionieren und das dann so größer machen wollen. Das ähnlich war halt bei War of the Worlds auch, also auf einem viel, viel schlimmeren Level, wo man aber auch dachte, jetzt muss hier doch mal große Action rein, jetzt muss man doch mal sehen, dass wir Budget hatten. Und ich weiß halt nicht, ob das sein muss. Also das macht's einerseits spannender, gleichzeitig aber auch unglaubwürdiger. Und danach denkt man dann so, okay, ich habe das jetzt gesehen, aber lieber nicht nochmal drüber nachdenken und dem jetzt jemanden empfehlen, finde ich halt auch schwierig irgendwie. Also bei Searching konnte man es ja kaum abwarten, Leute zu sagen, ey, jetzt müsst ihr unbedingt gucken, wie krass das alles ist. Und hier denke ich so, ja, das ist ganz nett und auch gut, aber ich finde die erste Hälfte ironischerweise besser, obwohl sie lahmer ist, während die zweite halt filmisch irgendwie besser ist, aber dieses Gimmick des Desktops halt für mich zu oft irgendwie eher als Gimmick entlarvt.
Untergraben wird, ja.
Ja.
Ja, ich verstehe es. Ich bin aber nicht ganz so hart, weil ich dafür trotzdem echt das letzte Drittel, das Finale einfach zu gut fand. Also
ich fand das auch gut. Also es ist so ganz komische Wahrnehmung, weil ich so denke, okay, das war geil, aber dann hätte man irgendwie die erste Hälfte nicht gebraucht. Und weil man ja so Desktop-Filme trotzdem noch sehr selten sieht. Also ich bin auch lang noch nicht über, obwohl ich auch immer dachte, nein, bitte nicht noch einen. Aber hier merkt man wieder, okay, es lassen sich immer neue Sachen finden. Gerade der Regisseur hat es ja selber auch umrissen mit Ocean's 11, aber auf einem Discord-Server. Und ich finde, das trifft's ganz gut. Und Deswegen weiß ich so.
So ein Regiedebüt, muss man dazu sagen, ja.
Ja, weil es sind halt so irgendwie zwei Filme, die durch dieses Gimmick dann so notdürftig zusammengeklebt werden auf einmal. Also ich glaube, mir hätte es ganz gut gefallen, wenn der Film weiterhin so reduziert bleibt oder wenn er halt von Anfang an schon irrer wäre. Weil den einen Trailer, den man gesehen hat, da dachte man ja auch so, es geht fast schon in so eine Torture-Richtung oder doch, dass es irgendwie so richtig tense wird. Mhm. Aber kann natürlich, also klar, wer bei so Filmen sich irgendwie vom Trailer zu sehr verleiten, ist selber schuld. Aber da dachte ich so, ah, das wird, glaube ich, richtig, richtig unangenehm. Und dann war es schon tense, aber es hätte, glaube ich, krasser werden können, wenn es weiter so hin so reduziert gewesen wäre und es nicht so einen großen Scope dann auf einmal hat.
Ja, wie gesagt, ich verstehe es. Mich hat es echt nicht so gestört. Und ich finde, so groß ist der Scope dazu trotzdem ja irgendwie nicht, weil das, was dann, sag ich mal, im Real Life passiert, findet ja trotzdem auf einem relativ überschaubaren Rahmen statt eigentlich. Also ich finde das eigentlich ganz nice, die Idee, dass man sagt, okay, hier endet quasi die Möglichkeit des Internets und wir müssen jetzt dafür uns mal in die reale Welt begeben, was die vier halt sonst in der Regel nicht so oft machen. Das fand ich dann eben aufgrund des Aufbaus halt dann trotzdem irgendwie ganz nice, weil du halt ja, wie gesagt, ich finde auch die Stärke des Films ist schon dieses Überthema auch neben, also neben Kapitalismuskritik und Kritik an digitalen Währungen und so weiter und den Hype, den das auslöst und so. Der große Knackpunkt und finde ich Stärke des Films ist schon auch dieses ganze Freundschaftsthema auch.
Mhm, ja. Ja, das mochte ich auch, dass das so weiterhin immer im Fokus steht.
Dass das immer drüber wabert. So. Mhm. Die kennen sich halt alle nur durchs Internet, sind trotzdem irgendwie Besties, hängen seit Jahren zusammen, halt online ab, zocken zusammen, haben mega viel Spaß, machen halt so ein bisschen kleinkriminellen Internetquatsch so.
Mhm.
So, und dann kommen sie halt, wie gesagt, dann führt diese Nummer, die sie da halt durchziehen, die ihnen viel zu groß ist, halt dazu, dass es halt diese Reibereien gibt. Man hinterfragt so, ey, ist das wirklich wert oder sollten wir nicht einfach hier weiter einfach unser Ding machen und scheiß auf die Millionen und wir sind auch mit wenig zufrieden und machen einfach unser Ding irgendwie. Und dass das dann so ganz halt mit auf dem Spiel steht, das ist eigentlich, finde ich, das, was auch so nice an der Geschichte halt ist.
Mhm.
Und wie gesagt, und alles, was dann eben über den Desktop hinausgeht, da wird's dann total auch absurd, wie gesagt, habe ich schon erklärt von der Abfolge her, wie gut das alles funktioniert und was da wer da alles involviert werden muss, da habe ich mir auch schon mal einen Kopf gefasst hier und da. Mhm. Aber es ist so, ich fand's so spannend inszeniert, dass ich wirklich total on the edge war und dafür habe ich ihm schon wieder Props gegeben dann halt irgendwie, weil es doch einfach krass spannend ist mit verschiedenen natürlich mit verschiedenen Fenstern, verschiedenen Ansichten, verschiedenen Kamerawinkeln, dass alles so gut durchgetaktet war, dass ich da echt krass angespannt war, weil ich glaube, am Anfang des Films gar nicht erwartet hätte so. Und der Film dann ja hinten raus dann auch trotzdem auch wieder auch da nicht seine Geschichte und seine Moral vergisst und so. Das fand ich dann trotzdem irgendwie ganz ganz nice auch mit dem Ende dann so als Augenzwinkern. Deswegen, also ich bin schon bei dir. Ich finde auch, das reißt so ein bisschen die Immersion manchmal ab. Aber ich fand es zu stark und zu spannend, als dass ich es kritisieren würde.
Mhm.
Und
okay, ja,
empfehlen würde ich den Film schon, aber eben wieder mit dem Hinweis, den ich ganz am Anfang genannt habe, wenn ihr überhaupt gar keine, nicht einen geringsten, wenn ihr noch nie auf dem Discord-Server wart, wenn ihr nicht wisst, wie Krypto-Wallets funktionieren, wenn ihr wirklich keine Ahnung so ein bisschen von dieser Internet-Subkultur, Hacking und so habt, dann wird der Film euch einfach schwer machen, reinzukommen. Weil er einfach sehr schnelle Abfolgen von Dingen tut, die man überhaupt nicht durchblickt, wenn man nicht die geringste Ahnung hat. Und der Film eben wirklich auch so ganz viele Wörter einfach in den Raum stellt, wenn man die noch nie gehört hat, auch nicht erklärt.
Das fand auch, dass es nicht mal so kurz oder dass sie keinen der Charaktere das nochmal irgendwie so nachfragen lassen oder in einem anderen
also ich
Wort nochmal wiederholen.
Ich finde das gut, dass es nicht macht,
so.
Weil es nicht passen würde, weil alle Beteiligten Ahnung haben.
Ja, aber
es macht es halt für so einen Film halt schwierig dann, ja.
Mhm.
Deswegen, also wenn ihr jetzt googeln müsst, was ein Honeypot ist, dann müsst ihr erstmal Hausaufgaben machen von dem Film. Ja. So, das würde ich einfach zur Vorsicht mitgeben. Aber trotzdem, wenn ihr eben sich so ein bisschen für so Internet-Subkulturen und so interessiert, dann würde ich schon sagen, guckt ihn euch an, weil ich finde ihn schon sehenswert.
Mhm. Ja, würde ich auch. Also ich finde ihn auch sehenswert. Allein wäre wieder diese Desktop-Thematik noch mal relativ frisch
die
und unverbraucht. Das macht er echt gut. Und das andere, was er als Kritik hatte, war ja auch nur, dass er da halt versucht, eher so konventionelle Spannungsdramaturgie reinzubringen, die aber auch funktioniert, die ich nur irgendwie ein bisschen.
In einem anderen Film wird sie besser aufgehoben.
In
einem,
genau. Ja.
Ja. Aber es muss man auch mal sagen, es war auch mal wieder. Diese Art Dynamik hast du ja eben dann eben in den Desktop-Filmen ja auch selten. Von daher fand ich es mal ganz cool. Weil wenn, es war ja wie bei, welcher war das nochmal, wo es dann auch später, war das Missing? Ja, Missing geht doch auch später komplett raus aus, erstmal aus dem Desktop und macht ja auch, ne? Da hat es mich mehr gestört, weil da war es extrem hingebogen, warum da jetzt Kameras eben sind. Da habe ich mich mehr gefragt.
Ja, stimmt.
Hier ist es ja noch alles erklärbar mit Überwachungskameras, Kamera in der Tasche verstecken, whatever. Bei Missing habe ich mich da schon mehr dran gestoßen. Selbst da hat es funktioniert, aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, ja. Und wie gesagt, ist das jetzt ein Film fürs Kino unbedingt? Nicht unbedingt, sage ich mal. Muss man nicht. Also ab 10. läuft er. Ich finde es auch krass, dass er ins Kino kommt. Mal gespannt, was der macht. Aber generell mal gucken, auf die Watchlist setzen und für später, für Streaming, das auf jeden Fall.
Er ist halt eh irgendwie so Widerspruch in sich, so einen Desktop-Film ins Kino zu bringen. Also weil er eigentlich auch noch viel realistischer wirken würde, wenn man ihn jetzt auf seinem Notebook sich anguckt.
Ich muss mal auf den Laptop gucken, genau.
Ja, deswegen also. Aber ich muss sagen, weil man ja immer denkt, dass, oder man denkt, das wirkt nicht, weil das keine großen Bilder sind, aber ich habe Searchill im Kino gesehen, das hat schon enorm von Kino profitiert.
Ja, habe ich also, auch. Das ist schon cool, ja.
Ja. Also man denkt immer, ja, was soll passieren, das sind ja nur so Bildschirme, aber natürlich guckt man trotzdem in Filmen auch sowas wie Host, dieser Desktop-Horrorfilm, hat natürlich von profitiert von größerer Leinwand und besserem Sound natürlich auch.
Ja, und du entdeckst vielleicht auch nochmal mehr, wenn der Bildschirm, also du hast ja super viele Fenster teilweise und so, vielleicht entdeckst du auf der Leinwand sogar mehr als jetzt auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder auch. Keine Ahnung, auf dem Handy. Den Film im Discord-Stream, das ist eigentlich das Richtige.
Ja, schon, das wäre eigentlich ganz gut.
Weil ich ganz das Marketing-Move gewesen, so ein Film-Pressescreening oder so.
Schon Discord, einfach auf so einem Discord-Server, ja.
Das wäre ich ganz
leicht. Alle einen Call holen und dann sind aber nur die vier schon da oder so und es läuft einfach so ab.
Ja. Und dann Bildschirmaufnahme starten. Oh. Ja, das war Lifehack auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal auf die Liste setzen.
Ja. Und wir kommen dann auch gleich zu einem weiteren Scam-Film. Da habe ich mir nämlich auch erklären lassen, gerade beziehungsweise nochmal angeguckt, wie der Scam funktioniert. Wahrscheinlich, die Chance steht 50-50, dass ich den Titel richtig sage. Heißt entweder Carolina Caroline oder Caroline Carolina.
Andersrum, das Erste.
Andersrum, okay, das Erste. Okay.
Hast du den Scam denn verstanden im Film?
Ja, weil das ja jetzt die ganze Zeit in TikTok-Stories rumgeht. Ich weiß nicht, ob du das auch angezeigt bekommst, aber jeder zweite Berliner Dönerladen hat diesen Scam-Trick seit ein paar Monaten so als Video in der Hoffnung, dass das Ding viral geht. Ich erkläre es kurz mal, weil ich glaube, es ist so, aber ich musste nicht lange drüber nachdenken, wie bei Stirb langsam 3 über dieses Rätsel mit der 3-Liter-Flasche, eine 5-Liter-Flasche, wo man dann 4 Liter abfüllen soll, wo man ja auch lang drüber nachdenkt, dann checkt man es irgendwann und 3 Monate später weiß man schon wieder nicht mehr, wie es ging und man denkt immer, okay, jetzt bin ich endgültig verdummt, weil ich gewusst vor 3 Monaten mal. Also du kaufst irgendwie eine Tüte Erdnüsse für $1, bezahlst mit $10, dann kriegst du ja $9 Wechselgeld zurück. Dann sagst du, du brauchst die $10 wieder zurück und gibst ihm aber das Wechselgeld plus einen zusätzlichen Dollar. Und wenn das dann der Kassierer macht, beginnt da die Verwirrung, weil diese schnellen Hin- und Herwechsel von $10 und $1-Schein weiß der Kassierer halt gar nicht mehr, welches dein Geld war und welches irgendwie Wechselgeld war. Und dann sagt man so zum Kassierer, ey, hier, ich habe jetzt hier $19. Dann denkt der Kassierer, wow, der ist ja voll vertrauenswürdig, ich habe hier so einen Fehler gemacht. Dann gibt man $1 dazu, damit 20 sind. Dann gibt er einem $20 zurück. Und das ist der Betrug. Weil ein Teil der $20, die man da bekommt, stammt gar nicht von dem, sondern es ist halt Teil des Wechselgeldes. Also man lässt sich quasi $10 Wechselgeld rausgeben, sagt dann so, oh, du hast mir 19 gegeben, aber davon sind nur $9 von einem selber. Dann gibt man $1 noch hin, damit er 20 rausgeben kann. Der gibt 20, aber man hat quasi nur $10 eigenes Geld. Und die $10 sind Wechselgeld und man hat nichts für bezahlt.
Genau.
Ja.
Klingt kompliziert, ist es auch, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall einen halben Film gebraucht, um es zu verstehen. Die Rede ist von, wie Tilly schon gesagt hat, Carolina Caroline, der neue Film von Adam Rehmeier, den vielleicht genreaffine Menschen, die wir vielleicht im Publikum haben, erkennen von Bunny Game, seinem weirden Sicko.
Gute Filmografie auf jeden Fall.
Immer noch super weird, ja. Und Snack Shack und meinem Lieblingsfilm von ihm, generell einen meiner Top-Filme der letzten Jahre, finde ich, Dinner in America, den ich richtig gut fand. der ebenfalls mit Kyle Gellner war, so wie auch in dieser Film hier, und Samara Weaving in den Hauptrollen als, ja, man kann es ja wirklich sagen, so Bonnie und Clyde-Dynamik-Pärchen. Er ist Kleinkrimineller, sie ist Kassierin oder generell so Mädchen für alles, wortwörtlich im, an der Tankstelle. Und er zieht diesen Trick, den Tino gerade erklärt hat, in ihrer Tankstelle ab bei ihrem Chef. Und sie bekommt das mit, aber checkt, was er da macht, aber sagt halt nichts, sondern geht danach dann auf dem Parkplatz zu ihm und sagt so, ey, du hast hier gerade uns betrogen. Und naja, die beiden gucken sich in die Augen und wissen quasi, sie sind füreinander bestimmt. Und die beiden gehen dann auf eine, naja, Gaunertour durch Amerika. Und das ist der Film. Ja, letztendlich. Es ist ein Road-Movie, ein Roadtrip-Thriller mit bisschen Love-Story zwischen den beiden. Und ja, was kann ich sagen? Ich fand den solide.
Mhm.
Ich hatte gute Zeit mit dem, bin aber auch nie über die gute Zeit rausgekommen, weil, das lässt sich ganz leicht eingrenzen, warum. Ich finde, der Film hat viel zu lange keinerlei Fallhöhe.
Mhm.
Der Film läuft knappe 100 Minuten, 107 so, und die Hälfte des Films stand einfach nichts auf dem Spiel. Es ist vor sich hingeplätschert, es ist unterhaltsam, die beiden spielen super, Weaving und Gellner zusammen, auch echt gut. Cooler Score, sieht gut aus, gut geschossen, alles nice, aber es passiert einfach nicht mehr als das. Sie machen, die ziehen diesen Trick da ab, den Tino beschrieben hat, es gibt ein paar viele Dialoge über ihr Leben, was so bei denen los ist, was das Elternhaus macht, wo sie beiden herkommen und so weiter und so fort. Ist alles wirklich nett, aber es passiert erstmal gar nichts. Und wirklich in dem Moment, wo ich mir dann irgendwann nach einer Stunde oder so dachte, ey, jetzt langsam wird's echt dröge, jetzt muss doch mal irgendwas passieren, was irgendwie, was das Ganze mal irgendwie aufbricht, und dann kommt was. Und es ist halt, ja, es ist auch die Entwicklung, die du absolut erwartest, so quasi, nämlich, ja. Und das kann man jetzt auch sagen, das ist nicht mal Spoiler. Es geht natürlich was schief, es geht eine Gaunerei geht schief und sie stehen plötzlich auf den Fahndungslisten und dann geht halt so ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Cops irgendwie los.
Mhm.
Und das ist der Film. That's it. Deswegen, es ist wirklich ein klassischer Road-Movie und ja, ich fand den, wie gesagt, ich fand den solide, ich war nicht genervt, ich war kurz gelangweilt für so 10 Minuten, bis der Film dann rechtzeitig gerade auch so verstanden hat, dass er jetzt irgendwas machen muss, aber es hat ein bisschen lang gedauert. Aber ja, das ist der Film und viel mehr so ja. Hat er mit mir auch gar nicht gemacht. Also der hat mich weder groß mitgerissen, noch jetzt mega enttäuscht. Es ist leider so ein richtiger typischer, ist halt okay Film.
Ja, muss ich auch sagen. Also mich hat es auch nicht abgeholt. Ich hatte am Anfang noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht irgendwas gebrochen wird oder so, weil ja diese ganzen Vergleiche mit Bonnie und Clyde oder Badlands oder diese ganzen Outlaw-Filme so sich ja so aufdrängen. Aber Bonnie und Clyde und Badlands sind ja deutlich kühler und befremdlich. Aber hier soll man ja auch diese Liebe irgendwie glauben und der Film soll auch so warm irgendwie sein. Also so Auch bei Natural Born Killers will ja auch irgendwie, dass wir glauben, dass die sich lieben, aber selbst da weiß man nicht so, ist das nur sexuelle Anziehung, ist das Leidenschaft, ist das Liebe, sind die einfach verrückt, also es bleibt viel mehr unklar. Und was dem Film auch nicht gut tut, gerade läuft ja DC, dieser indische Action-Hit jetzt gerade, der wahrscheinlich bei Letterboxd auch in den Top 10 der besten Actionfilme landet und deutet sich sogar, also da gibt es ein Plakat, ein riesengroßes Bonnie und Clyde Plakat an der Wand, kurz bevor der Film komplett eskaliert. Und den hatte ich kurz vorher gesehen und der dreht halt die Gewaltspirale ganz anders und zeigt auch die Figuren ganz anders, die irgendwie, wo man nicht weiß, ob die aneinander klammern, weil sie nichts anderes haben, ob sie irgendwie sich wegen der Gewalt gegenseitig geil finden oder ob sie merken, okay, wir kennen gar keine andere Sprache als Gewalt, deswegen verstehen wir uns darüber, ob die sich wirklich mögen, weil die auch gar nicht in der Lage sind, ihre Gefühle auszudrücken, weil sie gar nicht Zeit haben mal für ein kurzes Gespräch. Es geht halt die ganze Zeit voran, es passiert immer was und das fehlt hier halt komplett. Also dieses ganze, ja, diese ganze Eskalation, es wirkt halt so, als ob da ein Liebespaar ein bisschen Stress kriegt, aber nicht, als ob da so zwei Outlaws irgendwie alleine gegen die Welt kämpfen. Das hat mir halt auch gefehlt. Also diese Fallhöhe habe ich halt auch gar nicht gespürt. Und sobald sie dann reinkommt, ist es eigentlich auch schon zu spät, weil man sich dann so denkt, ja, okay, Gott sei Dank passiert mal was, aber das kann ja nicht der Wunsch des Films sein, dass man hofft, dass es nicht gut für die beiden ausgeht. Man will ja so einen Film gucken und entgegen des eigenen Verstandes hoffen, dass das gut für die ausgeht. Hier hofft man aber, dass bald mal was Schlimmes passiert, damit es vorangeht. Wir haben ja bei Bonnie und Clyde, DC, Batmans, will man ja, selbst Batmans. Also ich meine, Martin Sheen bringt da einfach Leute um und ist clearly wahnsinnig. Aber selbst da denkt man, ach, das wäre doch ganz schön, wenn die irgendwie eine Zukunft hätten. Und hier denkt man so, es wäre auch ganz schön, wenn die jetzt mal Pech hätten.
Ja, beziehungsweise, also ja, schon, damit überhaupt was passiert.
Ja.
Per se was Schlechtes denen wünsche ich noch nicht mal, vor allem ihr. Weil nee,
nicht
sie
Schlechtes,
ja auch,
aber dass halt was passiert,
ja.
Also.
Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, er kommt ja schon, also du weißt halt schon am Anfang so, dass er der Gauder ist und sie ist eigentlich das unschuldige Mädchen aus dem Dorf, aus der Kleinstadt, was keine große Perspektive hat. Und sich natürlich auch sehr so von ihm mitziehen lässt, durch seine Art, durch das, was er erlebt, durch dieses, sie hat ja einfach so Weltschmerz und will einfach raus und einfach was sehen und so. Und das funktioniert für mich schon. So, und ich wünsche gerade ihr vor allem nichts Schlechtes so. Und auch die ganze Storyline, Substoryline mit ihrer Mutter und so, das fand ich eigentlich schon ganz, ganz rührend oder und auch traurig dann. Das waren schon gute Momente, die ja funktioniert haben, auf jeden Fall, auf der Drama-Ebene oder auf der zwischenmenschlichen Ebene. Aber ja, deswegen, wie du schon sagst, trotzdem, das Pacing des Films und das, was nicht passiert vor allem, das ist irgendwann so wenig, dass du wirklich denkst, okay, jetzt bitte lass irgendwas eskalieren. Irgendwas muss jetzt irgendwie losgehen.
Ja,
wie gesagt, das kommt ja auch dann und dann passieren ja auch wirklich zwei, drei wirklich krasse Sachen, auch irgendwie oder dramatische Sachen und das funktioniert dann auch. Aber es ist halt leider sehr spät. Und es ist, wie gesagt, oder wie du auch schon gesagt hast, es ist kein großer Bruch, trotzdem da ist es super erwartbar, was passiert. Und die Abläufe, die dann passieren, das ist alles klar, das hast du schon tausendmal gesehen, es funktioniert auch zum tausendsten Mal, weil es halt wirklich basic Gangster Bonnie and Clyde Thematik ist, es funktioniert, aber es überrascht halt auf keiner Ebene, so, es ist alles sehr abzählbar. Und gerade das Finale war mir so klar, so, das kannst du ja schon meilenweit auch riechen, was passiert. So, von daher, ey, das ist echt so, es ist halt irgendwie leider zu wenig, obwohl der Film für sich echt okay ist, aber es ist, oder gut ist, aber es ist.
Weil wir hatten in den letzten Jahren ja auch Bones and All, Love Lies Bleeding, jetzt haben wir DC.
Ja, und an dem muss ich auch viel denken, Love Lies Bleeding, ja.
Ja, ich finde halt bei Caroline auch so ironisch, dass beide Charaktere wollen so aus der eigenen Bedeutungslosigkeit fliehen. Und sind in einem bedeutungslosen Film gefangen lange Zeit. Das ist halt schade irgendwie.
Und machen dann die unabwechslungsreichste und schon tausendmal kopierteste Reise durch, die man machen kann, so in dem Segment. Ja, genau. Wir wollen so einzigartig sein und sind so wie tausend andere auch, die vor uns schon so eine so ein Gangsterpärchen-Ding abgezogen haben. Ja, leider. Also da fehlt es echt dem Drehbuch, finde ich, am Kniff. Also ich finde Regie und überhaupt Kamerainszenierung ist alles völlig fein.
Sieht toll aus.
Das macht Rehmeier wieder gut. Aber das Buch ist echt nicht so strong. Also dem fehlen echt Ideen, dem fehlen Eigenheiten, irgendwas, was wirklich da über den Standard in diesem Subgenre hinausgeht. Und von daher, deswegen. Also ist das jetzt ein Film, den ich auf dem FFF unbedingt empfehlen würde? Muss ich ehrlich sagen, nee, da gibt's echt viel, viel spannendere Sachen. Wenn ihr einfach Bock auf so einen Roadmovie habt, wenn ihr gerade die beiden Leads gut findet, so wie gesagt, das war auch für mich so der große Punkt, warum ich den sehen wollte, weil ich Gellner und Weaving beide mag und die funktionieren auch. Wenn ihr auf die beiden Bock habt, ja, guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr Rehmeier-Filme mögt generell, weil ich finde, der hat schon wieder diesen Vibe, auch diesen Dinner America, diesen Loner in einer großen Welt, die irgendwas erleben. Das kann ja schon gut diesen Vibe einfangen. Das hat funktioniert für mich auch. Aber ja, wenn ihr irgendwas erwartet, was ihr noch nicht gesehen habt in diesem Segment, dann braucht ihr euch jetzt nicht auf die Prio-Liste setzen.
Ja, und vielleicht kann man sich damit schönreden. Also, Spoiler, für mich hat es nicht funktioniert, aber ich habe kurz so zwischendurch gedacht, irgendwie ist das auch ganz sympathisch, dass hier nichts dekonstruiert wird oder ironisiert oder sonst irgendwas, sondern dass halt probiert wird, diesen amerikanischen Urmythos des Outlaws nochmal komplett ironiefrei und ohne neue Ideen zu erzählen. Also ob das 2026 noch funktionieren kann. Ich finde es funktioniert ja irgendwie, aber man hat es ja schon gehabt. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt Teil von so einem Experiment unbedingt sein muss als Zuschauer. Also irgendwie finde ich es ganz charmant und auch sympathisch, dass man probiert, das nochmal zu machen. Und passt auch irgendwie zu Rehmeiers Filmografie, dass er nach Bunny Game und dem zwei komplett absurden Filmen und auch sehr ungewöhnlichen Filmen jetzt mal was komplett Normales probiert, ohne da irgendwie, ja auch keine persönliche Handschrift. Also nach zwei Filmen ist halt jetzt eh noch nicht so eine Handschrift, aber er Ich war sehr überrascht zu sehen, wer hier Regie geführt hat.
Mm, ja, ja. Also wie gesagt, für mich ist es ein bisschen dieser Vibe, weil er, ich glaube, er mag diesen Outlaws, ne, wie gesagt, Vibe und dieses zwei kleine Seelen fahren in die große Welt oder finden sich nicht so richtig zurecht oder müssen so ihren Weg finden und ihren Punkt im Leben. So, das ist, glaube ich, so schon sehr sein Ding. Und das ist auch drin auf jeden Fall, aber sonst gebe ich dir recht, ja, ja. Sonst ist das wirklich sehr konventionell. Und ich glaube, das wollte er auch.
Ja.
Habe ich das Gefühl. Aber ja, irgendein kleiner, muss nicht mal Twist sein, aber irgendein Dreh, irgendein Kniff hätte dem Film noch gut getan, der ihn so ein bisschen über den Standard hinaushebt.
Und wenn man mal die beiden Hauptdarsteller austauschen würde, deren Chemie ja gut funktionieren, sich das vorstellt, das sind zwei Figuren, die deutlich weniger miteinander harmonieren, merkt man halt noch mehr, wie schwach der Film eigentlich ist oder wie wenig da halt passiert. Also klar, ist es immer sinnvoll, gute Schauspieler zu haben, die natürlich so eine Chemie haben und miteinander funktionieren. Aber das kann ja auch nicht über alles hinwegtäuschen, weil gerade so im Mittelteil, wenn das zwischen denen nicht so gut funktionieren würde, wäre es, glaube ich, noch lahmarschiger.
Ja, voll.
Also wenn man das nicht glauben würde, und das muss ja auch, dass man quasi denkt, ach, schauspielerisch war das nicht so gut, aber das Drehbuch und die Inszenierung haben es irgendwie getragen. Aber hier muss ja alles das Maximum liefern, damit man so denkt, ja, okay, war ganz nice.
Ja.
Und das ist selten ein Zeichen für einen guten Film.
Nee, leider nicht. Von daher, also wie gesagt, no hate, so trotzdem solides Ding, aber leider nicht mehr als das. Und dafür hatten wir halt in dem Segment echt schon zu viel einfach, muss man leider sagen. Ja, ja. Von daher könnt ihr euch überlegen, läuft auf jeden Fall auf dem FFF jetzt, das am Mittwoch jetzt her startet in Berlin und Hamburg und dann über den ganzen Monat verteilt stattfindet. Die ganzen Daten haben wir schon mal genannt, könnt ihr auch auf fantasyfilmfest.com auf der Webseite nachlesen. Mhm. Wenn ihr auf den Film Bock habt, dann guckt ihn euch da gerne an.
In Berlin geht gerade die Welt unter. Ich gucke, was auf meinem Balkon umgefallen ist.
Steht alles?
Ja, also zumindest nichts umgefallen, was ich mit bloßem Auge erkennen könnte. Aber es hat gerade ein lautes Umfallgeräusch gemacht.
Nur den Bunny Games Sklaven, der da seit 2 Wochen steht, der ist umgefallen.
Ja. Er ist porös geworden. Den hatte ich eigentlich an die Wand genagelt.
Na gut, ja, dann, das waren unsere beiden Filme für heute, die wir gemeinsam jetzt besprechen wollten. Hast du denn noch was mitgebracht, was du noch vorstellen wolltest, bisschen, irgendein Tipp?
Also ich kann noch mal kurz auf DC eingehen, auch wenn er jetzt wahrscheinlich aus den Kinos bald verschwindet, aber da wir ihn halt, also ich bin mir sehr, sehr sicher, in der Letterbox Best of Action wiedersehen werden. Mhm. Das ist der neue Film von Arun Mathisvaran. Und ich bin ja immer nicht so ein Fan von so Vergleichen, aber es hilft halt schon irgendwie so ein bisschen den Stil einzuordnen. Und er wird halt oft der Poet der Gewalt genannt, weil seine Filme sich immer so ein bisschen zwischen Wong Kar-wai, Nicholas Winding Refn und halt den typischen indischen Hyperviolent-Filmen bewegen. Und das macht DC auch. Und in DC geht's um Devdas.
Wie schreibt man den?
A-R-U-N. Dann wie Mathe und dann S-W-A-R-A-N.
Ich meinte den Film.
Ach, den Film. DC. DC.
Achso, der ist einfach. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie.
Nee, nee, das
ist okay, also wirklich nur die beiden Buchstaben. Ja. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie D-S-D-I-C-C, irgendwas.
Nee, nee, erstaunlich. Also auch. Das ist wieder ein Film, der braucht anscheinend keinen Suchmaschinen-Traffic. Oder lässt Supergirl und Superman und Lanterns übrig. Und da geht's um Devdas, der eigentlich nur so ein Typ ist, der in so einer Gang mit dabei ist. Recht uninspiriert, hat auch keine großen Ambitionen. Und die verdienen ihr Geld damit, dass sie immer Polizeistationen überfallen, die Polizeiwaffen klauen und dann irgendwelche Rebellen oder Terroristen oder Gangster weiterverkaufen. Also auch ein Businessmodell, wo man so weiß, das sorgt für viel Ärger, wir kommen hier nicht so wirklich ran. Und dann bringt so ein Polizist da vor Ort so einen Familienvater um dem die Kohle irgendwie abzunehmen. Und das ist dann der Punkt, an dem Dev das endgültig tiltet, weil er irgendwie rausfinden will, warum der Polizist das gemacht hat. Und dann kriegt er mit, der Polizist hat das für Geld gemacht. Und er ist dann so, ey, ich habe gar keine Ambitionen. Dieses Schwein bringt einen Familienvater um für so ein paar lächerliche Kohlen und bringt den um. Also er begeht quasi so ein Massaker an ihm. Er foltert ihn erst und versucht rauszufinden, wo die Leiche des Vaters ist, um den dann halt wenigstens der Familie zu geben, damit die Leiche beseitigen können oder begraben können. Bringt ihn dann um, dann müssen sie sich in so einem Hotel verstecken. Und er schafft es aber einfach nicht, seine Aggressionsprobleme unter Kontrolle zu behalten. Er sagt immer so, hey, ich mache keinen Ärger. Und 2 Minuten später blutet wieder jemand. Und bis dahin denkt man so, Das ist ja nur ein Kleidfilm, wo ist denn Body? Und dann steigert sich das immer weiter so hoch, weil sie dann erkennen, ah, wir werden ja immer irgendwie auf der Flucht sein. Eigentlich müssen wir diesen Polizisten umbringen, der nach uns suchen lässt, weil ihre relativ dumme, kurzsichtige Logik ist, wenn der Polizist tot ist, wird die Polizei aufhören, nach ihnen zu suchen. So die Idee, dass wenn sie irgendeinen Polizisten umbringen, noch mehr Leute nach ihnen suchen, kommt ihnen gar nicht.
Das ist so ein bisschen ja schon so, immer gut.
Das heißt so ein bisschen.
Das ist meine Logik bei GTA 2 auf der PlayStation.
Ja, so eine ähnliche Logik. Und das hat natürlich so ein bisschen so Coen Brothers Vibe, aber der Film ist komplett gritty, sehr brutal, sehr düster. Und also
hat er trotzdem so eine cool Überzeichnung oder ist er wirklich ernst, ernst?
Ein bisschen coolness Überzeichnung, aber schon ernst, ernst. Also er ist okay. Schon so, also ich würde auch so. Das ist so ein Sam Peckinpah ähnliches Ding dann gegen Ende, wo man halt so denkt, okay, alle sind komplett irre, aber es ist nicht überdreht oder so und wird auch nicht albern. Also es wird nie irgendwie lustig oder so. Es gab auch im Kino oft so und oh, und no, he didn't. Also es war emotional sehr angespannt. Und dann denken sie so, hey, wir bringen einfach diesen Polizisten um. Wir wissen, in welches Bordell der immer wieder geht. Dann will Dev das sich quasi schon bei so einer Prostituierten im Zimmer verstecken, damit er dann von dort rübergehen kann, den einfach umbringen. Und während er da in diesem Bordell ist, redet er kurz mit dieser Prostituierten und die erzählt ihm halt, dass sie, seitdem sie 6 Jahre alt ist, da in diesem Bordell arbeitet, jetzt schon seit 18 Jahren in diesem Zimmer gefangen ist, noch nie draußen war in den letzten 18 Jahren. Und das löst einen Denkprozess in ihm aus, so dass er merkt, okay, die ganze Gebäude, in dem ich ja gerade bin, wenn ich die alle töte, dann kann ich diese Person befreien, aber er weiß auch dann nicht, wie es weitergehen soll. Und dann folgt wieder so, was im indischen Kino ja oft kommt, so eine minutenlange Massaker-Szene, wo halt in Marco-Style das ganze Bordell, alle werden getötet, die da drin sind. Und dann gehen sie halt so Bonnie und Clyde-mäßig auf die Flucht. Sie ist natürlich komplett kaputt, weil 18 Jahre Prostitution seit deinem 6. Lebensjahr geht halt nicht unbeschadet an dir vorbei. Er ist total kaputt. Und dann wollen sie irgendwie sich Geld besorgen. Sie hat sich ein paar Freier gemerkt. Sie gehen immer zu den Freiern, bringen die um, holen sich da die Kohle. Dann wird er irgendwann festgenommen. Sie wollen ihn befreien. Und es passiert immer so auf die denkbar plumpeste Art und Weise. Also der Gefängnisausbruch ist auch nicht, dass sie sich reinschleichen und so einen Schlüssel nehmen und ihn so unbemerkt befreien, sondern sie gehen halt einfach rein, erschießen alle Polizisten, gehen wieder raus. Und man weiß irgendwann gar nicht mehr, okay, wie soll das hier noch gut werden? Und das dann so in der Mischung aus Wong Kar-wai, Nicolas Winding Refn und halt diesen Ultra-Violence-Film inszeniert, sieht visuell unglaublich aus. Also einer der schönsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, einer der besten Soundtracks dieses Jahr. Ich war da echt hellauf begeistert, 2-mal im Kino geguckt. Richtig starkes Ding. Gerade weil er diese brutale, gritty Atmosphäre nie bricht, aber immer mehr so eine Traurigkeit reinkommt, beziehungsweise so eine Melancholie, weil man weiß halt, das kann wahrscheinlich nicht gut ausgehen, aber es war für die Figuren halt auch noch nie gut. Also sie wissen gar nicht, was Glück bedeutet. Deswegen sind so diese kurzen Momente, wenn man niemand stirbt, für sie halt schon so Glück genug. Und diese kleinen, zarten Momente wirken dadurch halt noch viel, viel stärker. Also ich war da sehr, sehr angetan. Und dass der jetzt seit 6 Wochen auch in Deutschland läuft, in Indien läuft der super gut, das zeigt halt auch schon. Hat auch auf Letterboxd 3,8 oder 3,9.
Also 3,8,
ja. Ja, oder 3,8, was ja auch relativ hoch ist für einen Actionfilm. Weil bei Actionfilmen haben Leute ja oft irgendwas zu kritisieren. Während bei einem Drama, das kommt ja meistens ungeschorener davon. Aber das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also den kann ich allen nur ans Herz legen. Und ich gehe mal kurz rein, weil man kennt immer ganz gut, das ist auf Letterboxd immer ganz schön, diese Inder gucken ihn ja zwangsläufig am ersten Tag, Deutsche dann so 2-3 Tage später. Deswegen siehst du im Letterboxd Freundesübersicht auch eine gute Trennung zwischen Indien und Deutschland. Und meistens ist die so ein bisschen, dass Deutschland tendenziell deutlich schlechter bewertet. Aber hier, ja, Friends, alle 3,9. Und ja. Also selbst auf dem Katz-Discord, der ja eher für Kritik bekannt ist, gab es einmal 5 Sterne, einmal 4,5 mit Herzchen, einmal 4,5 mit Herzchen, einmal 5 Sterne. Also
okay.
Deswegen, das ist meine eindringliche Empfehlung. Wird wahrscheinlich auch, ich habe leider nicht gesehen, wer Streaming-Partner ist, aber Netflix oder Amazon wird der wahrscheinlich landen in absehbarer Zeit.
Cool.
Ja, und kommt am 4. September digital raus in Indien. Was das für euch bedeutet, müsst ihr selbst erkennen.
Subtile Hinweise hier einfügen.
Ja, das ist ja,
auf jeden Fall. Habe ich Bock. Habe ich auf jeden Fall Bock. Klingt sehr, es klingt sehr nice. Ist auf der Watchlist und bei euch da draußen hoffentlich auch DC. Geschrieben wie DC.
Ja. Und alle anderen Filme von ihm, also diesen Rocky ist mega gut. Auch wunderschön, er hat auch viele geile Schwarz-Weiß-Bilder und der ist halt auch so richtig düster mit jemandem, der aus dem Gefängnis kommt, nicht weiß, wohin mit sich und dann auch in so einen Strudel der Gewalt reingerät. Captain Miller von ihm war auch ganz nice, das ist der, das hatte ich mal erzählt, wo wir mit der FSK so Probleme hatten wegen einer Szene, wo so Dutzende von Leuten an so Pfähle gebunden sind und dann in die Luft gesprengt werden und da wollte die FSK nicht mitmachen und klingt jetzt auch zynisch, aber das sah wahnsinnig gut aus. Aber war halt auch wahnsinnig brutal, weil es halt einfach so dutzendfache Kriegsgefangene, einfach in die Luft gesprengt werden aus Zeichen von so einer Machtdemonstration. Und da war ich auch bei der Szene, war ich auch richtig erschrocken. Aber das, also Gewalt schön inszenieren und gut inszenieren kann er wirklich. Und Rocky, auch große Empfehlung.
Ich finde Captain Miller, das Poster sieht ein bisschen aus wie Mad Max Fury Road.
Ja, ja, also er spielt halt, ja, ich weiß, das Poster ist ein bisschen absurd und Rocky schwierig zu bekommen, weil es wohl auch eine Uncut-Version gibt, die aber gerüchteweise, also das ist wieder dieses, die Leute, die gesagt haben sie gesehen, können nicht genau ausdrücken, was da anders sein sollte. Und ich würde sagen, also wenn die Version, die jetzt existiert, irgendwelche Schnitte hat oder so, dann bin ich noch gespannter, wie wohl eine Uncut-Version aussieht. Aber anscheinend soll nur am Ende ein bisschen was anders sein. Und ist auch so ein typischer Ashgrove 4,5 Sterne. Ben vor MVP. Grüße gehen raus an Genregeschehen Discord. Auch 4 Sterne mit Herzchen. Also wir sind große Fans von dem Regisseur.
Ja, okay. Kommt bei mir auf jeden Fall mal auf die Liste alles. Und verlinken wir auch alles in den Letterboxd-Filmliste.
Auf jeden Fall. Hoffentlich.
Die findet ihr immer in den Shownotes. Einen Link bei Letterboxd in unserem Account packen wir zu jeder Folge eine Liste raus mit den besprochenen Filmen. Cool. Dann habe ich noch eine Sache, und zwar eine kleine Warnung. Leider. Vor Donnerstag, denn da startet im Kino jetzt am Donnerstag der neue Adam Wingard-Film im Kino namens Onslaught. Den habe ich in der Presseverführung gesehen und ich hatte echt Bock drauf, weil es ja wieder hieß, geht so ein bisschen zurück in die Richtung Your Next, The Guest und so, wo ich zumindest Fan bin von seiner Ära damals. Aber ja, Adam Wingards Vita auch ja sehr holprig, sage ich mal, mit dem Blair Witch Remake, Reboot, whatever, mit, naja, Godzilla vs. Kong, New Empire, naja. Er hat auf jeden Fall nicht nur Banger abgeliefert. Aber ja, Onslaught sah halt wieder sehr Genre aus, wieder so ein bisschen Back to the Roots bei ihm. Deswegen hatte ich echt Bock drauf und muss leider sagen, meiner Meinung nach leider nichts. Ich will nicht sagen nichts geworden, aber nicht gut. Geht um eine ehemalige, ein Ex-Militär, eine Frau, Celeste, die mit PTSD gezeichnet vom Krieg in einem Trailerpark lebt, wo fast nur Vets, also Veteranen, Kriegsveteranen leben. Abseits von Zivilisationen, außerhalb irgendwie ein bisschen in der Wüste und da so einfach ihr ruhiges Leben genießen und gar keinen Stress mehr wollen, keine großen Anknüpfpunkte mehr zum trubeligen Leben, sondern einfach nur ihr Ding machen wollen, in Ruhe gelassen werden wollen. Und sie ist da, sie wohnt da, hat eine Tochter, die abwechselnd bei ihrem Ex-Mann bei ihr ist. Die wird an dem Starttag des Films auch gerade natürlich zu ihr gebracht, weil es muss natürlich auch muss ja irgendwas auf dem Spiel stehen, was dem Zuschauer was bedeuten soll, also nicht mal ein Kind. Und naja, die leben da auf jeden Fall. Und dann sehen wir nach kurzer Zeit Umschnitte, dass wir noch einem Doktor folgen, der augenscheinlich Deutscher ist, ein ehemaliger Nazi-Doktor natürlich, der für die US-Regierung irgendwelche Experimente durchführt an ja ebenfalls Veteranen, die aus dem Krieg gekommen sind und da Supersoldaten erforschen in der Wüste. Und wie soll es anders sein? Diese geheime Militärbasis ist natürlich nur wenige Meilen von dem Trailerpark entfernt, wo unsere Protagonistin lebt und das Experiment geht schief, die Supersoldaten kommen frei aus ihrem Labor und gehen on a rampage. Und was total nach Spaß, Action, Gemetzel und keine Ahnung, ja, Universal Soldier-esker Verrücktheit klingt, ist leider echt ein super halbherziger Versuch, irgendwie diesen Retro-Future-80s-Vibe nochmal aufkochen zu lassen. Und Adam Wingard versagt dabei leider auf fast ganzer Ebene. Hm. Ich hatte die ersten 15 Minuten, sage ich mal, oder ein bisschen länger vielleicht noch, hatte ich echt Hoffnung. Weil der Film sehr palpig anfängt mit einem geilen Intro, was auch sehr viel Musik geschnitten war, super palpig, Retro-Future, mit krassen Logos, Einblendungen, Farben, Mucke, mit einem Intro, was so mit echten Militär-Putsch-Bildern versehen ist und sowas und ganz viel Kram. Sah alles mega stylisch aus, super geil, sah richtig fetzig, Soundballert so. Du siehst am Anfang, wie sie, also unsere Hauptprotagonistin, irgendwelche Schießübungen mit ihren übrig gebliebenen Militärwaffen macht, die sie natürlich im Schrank hat auf der Ranch, irgendwelche Sachen wegballert, die Waffensounds richtig knallen, richtig rein, alles nice. Dann siehst du zum ersten Mal diesen weirden Nazi-Arzt und diese Genexperimente. Michael Biehn spielt noch einen Militärofficer, natürlich, auch da ein bisschen Retro rein. Rebecca Hall spielt die Frau von dem Nazi-Arzt, dreht er auch nochmal auf. Dachte ich, okay, das wird nice, das wird richtig spaßig. Mhm. Und bevor dann aber überhaupt, der Film dauert 90 Minuten, richtig knackige 90 Minuten, okay, denkst du, okay, was kann denn schief gehen? Naja, es geht auf jeden Fall erstmal schief, dass der Film eine Stunde Aufbau hat.
Mann.
In dem nichts passiert. Da war ich schon so, Leute, ist das jetzt dein Ernst, Wingard? Ernsthaft jetzt? Was ist das denn jetzt? Es geht die ganze Zeit nur um die Tochter und das PTSD und ihren Ex-Mann. Und keine Ahnung, es gibt halt wieder diese paar Umschnitte schon mal ins Militärlabor, wo du so ein bisschen angefüttert wirst, aber es passiert einfach erstmal gar nichts. Und wenn es dann endlich losgeht, dann ist der halbe Film halt schon rum. Und das, was dann eben noch hinten raus abgespult wird, war so, ich weiß es nicht, es war so energielos, ideenlos, bocklos irgendwie. Der Film zelebriert das, was er da ganze Zeit dir aufbaut und aufbauscht und dir verspricht und ankündigt. Das löst er nie ein. Weil du erwartest jetzt, okay, das sind drei Supersoldaten, die irgendwie leuchtende Augen haben, sind die muskelbepacktesten Typen, sind behangen mit Waffen. So, okay, du siehst halt einmal, wie die dieses Labor da auseinandernehmen und dann eben ausbrechen und denkst, okay, fucking let's go, so, das sind die absoluten Killermaschinen, so werden sie auch eingeführt. Und vor allem halt Profis, weil sie ja trotzdem diese Militär- DNA haben, ne, die immer hier mit Handzeichen und absolute Superprofis. Und dann stellen die sich da an in diesem Camp. Ich dachte, was ist das denn jetzt irgendwie? Dann, wie gesagt, sind Waffen behangen, bis die Zähne bewaffnet. Und, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich muss es erzählen. Und dann rennen die da mit irgendwie mit einer Kettensäge rum oder einem Hackebeil und rennen da wie irgendwie in bester Jason-Manier oder noch nicht mal. Rennen die den Opfern hinterher wie so absolute Noobs und rennen halt zehnmal ums Haus und finden und kriegen sie nicht und denken, das ist doch kein, so geht doch kein Militär vor. Ich dachte, das sollten absolute Supersoldaten sein, die militärisches Geschick haben, ultra stark sind, übermenschlich stark, aber so verhalten die sich halt überhaupt nicht und lassen sich dann da von irgendwelchen Veteranenrentnern irgendwie in der Nase rumführen. Das war alles so weird. Und es hat vor allem keinen Spaß gemacht.
Ja, ätzend.
Also ich war wirklich so, wie kannst du denn diesen Film verkacken? Am Ende des Tages ist es halt wirklich Assault on Precinct 13 trifft Universal Soldier. Aber halt in komplett boring. Er hat nicht verstanden, wie man geile Retro-80s Action inszeniert. Erinnerst du dich noch an diesen VFW? Veterans of Foreign War?
Ja, furchtbar.
Ja, und der ist besser.
Ach, oh Gott, okay. Den fand ich schon richtig mau.
Ja, und der ist besser, weil der zumindest einlöst, was er verspricht, nämlich Blood and Gore am Ende noch. Der hier macht gar nichts. Da gibt's am Ende eine Gore-Szene, die ein bisschen härter ist, und that's it. Am Ende, wirklich als letzte Szene. Und davor ist alles absolut zart beseitet und harmlos. Es gibt eine Szene, da plättet die Supersoldatentruppe quasi so einen Supermarkt oder so eine Tankstelle. Das habe ich ein bisschen an diese Call of Duty, ich glaube, welches Modern Warfare war das, wo du diesen Flughafen weißt du noch da, wo es so einen Skandal gab, wo du quasi Zivilisten erschießen musst, so ein bisschen die Atmosphäre hat das, da siehst du auch so, aber immer, das Bild wird auch immer so geblurrt, wenn Zivilisten erschossen werden, damit du aber nicht siehst, dass sie erschossen werden. Ja. Da dachte ich mir auch so, was ist das denn schon wieder? Also im Film jetzt.
Mhm.
Und deswegen, mich wundert es auch nicht, dass er jetzt eine 16 bekommen hat. Und das ist halt, der Film muss ab 18 sein. Das muss halt eine Schlachtplatte sein. Genau diesen Vibe will der versprühen in den ersten 15 Minuten. Und dann löst er davon halt nichts ein.
Mhm.
Also war ich wirklich enttäuscht.
Okay,
war ich wirklich enttäuscht.
Mhm.
Ja,
schade.
Ja, also von daher, kann ich keine Empfehlung für geben. Onslaught. Nee. Also im Kino schon gar nicht. Spart es euch wirklich.
Okay. Also ich war jetzt auch nicht so hyped drauf, aber wäre wohl reingegangen, gerade auch, weil es 90 Minuten sind, aber jetzt bin ich auch ernüchtert. Beziehungsweise habe ich auch noch keine anderen Stimmen gehört, wo die sich auch nur irgendwie ansatzweise positiv ausgedrückt haben.
Also bei der Formel und allem, was da drin ist, das so zu verkacken, ist eine Leistung.
Hm.
Das ist krass. Also ja, Wingard hat da echt, weiß ich nicht, der hat sein Mojo ein bisschen verloren, finde ich.
Ja,
wenn das je hatte.
Ja, ist halt auch die Frage, hat das je gehabt?
Ich mag ja Your Next, ich kenne viele auch, die Your Next nicht mögen. Ich mag Your Next, ich mag The Guest, ich mag seine VHS-Part damals so, seinen ABCs of Death-Sachen. Aber dann irgendwann, so wie gesagt, mit Blair Witch und so, da fing es an. Und dann halt seine, ja, ich nenne es jetzt mal Auftragsarbeiten mit den King Kong-Filmen, ich fand die auch nicht gut. So, und ich irgendwie, da gab ja diesen Death Note-Film, hat der auch gemacht, diesen unsäglich auf Netflix, stimmt.
Den fand ich nämlich nicht so schlecht und ich mag The Guest sehr, aber ich mochte Your Next nicht. Also ich bin auch so, dass ich so denke, ach, kann man sich alles mal angucken, die Godzilla-Filme schlecht. Blair Witch fand ich, also klar, das kann nur daneben gehen, aber fand ich so als eigenständigen Film betrachtet auch okayisch.
Hm.
Und die letzte Viertelstunde war mega, also er kann ja. Aber check halt auch nicht, warum er jetzt nach diesen Auftragsarbeiten, er hat so ein bisschen das Ben Wheatley-Problem auch so ein bisschen.
Ja, durchaus,
und
ja.
Dann halt irgendwie wieder zu sowas Kleinem zurückkehren, aber das dann nicht geil machen. Das ist ja ein bisschen wie bei Ben Wheatley und Normal auch, wo man so denkt, ja, aber das ist es jetzt, oder was?
Ja, also, ja. Genau, und wenn es hier wenigstens das ist es jetzt wäre, und ich finde, es ist noch eine Stufe drunter.
Hm.
Weil er halt wirklich so viel verspricht, so viel andeutet, so viel Elemente hat. Und das sieht auch alles okay aus und so. Mhm. Und aber dann wirklich komplett, es gibt auch einen Side-Character, der auch ganz, ganz funny ist. Das ist wie so ein Cleaner, der dann irgendwie beauftragt wird, um sich das alles anzugucken und hinterher aufzuräumen und so. Der ist auch mega funny inszeniert, der hat auch Potenzial, wird auch nicht richtig ausgespielt. So, es ist alles da, eigentlich für einen geilen Film. Aber er kriegt es nicht hin, daraus was Spaßiges zu machen. Und der Film muss Spaß machen. Das muss richtig splatteriger, überhöhter, durchgedrehter Quatsch sein. Und das kriegt er nicht hin. Von daher, von mir da echt keine Empfehlung für Onslaught. Aber, ja, ich würde sagen, wir kommen auch zum Ende dann für heute.
Ich denke auch.
Denn was wir euch empfehlen auf jeden Fall ist, zum einen bei uns auf Steady vorbeizuschauen, wie schon gesagt am Anfang, und wir empfehlen euch auch aufs Fantasy Filmfest zu gehen, das wie gesagt jetzt diese Woche startet in den beiden Städten Berlin-Hamburg. Wir sind auf jeden Fall auch am Start, wie schon auch mal gesagt, wenn ihr uns da irgendwie antrefft, seht, sagt gerne Hallo.
Ja.
Wir beißen nicht, wenn ihr auch nicht beißt, und freuen uns da mit euch zu schnacken. Wir präsentieren ja auch The Plague auf dem FFF.
Ja.
Guckt gerne vorbei. Freuen wir uns sehr darauf. Moderierst du das auch in Berlin mit an?
Ich hoffe. Also schreibe ich sicher jetzt aber noch mal eine WhatsApp, aber ich würde schon, oder ich teile es halt Mittwoch oder wie wir auch sagen, übermorgen Arthur noch mal mit. Aber ja, klar, habe ich Bock.
Ja, genau. Ja. Und also wir sind auf jeden Fall auch in Hamburg da am Start bei The Plague. Sonntags läuft der, glaube ich, ja. Deswegen guckt euch den auf jeden Fall an. Große Empfehlung. Ihr habt ja unsere Podcast-Folge dazu schon vor einem Jahr bekommen oder so. Aber hört da gerne noch mal rein. The Plague, große Empfehlung. Und ansonsten sehen wir uns dann auf dem FFF und hören uns dann ja nächste Woche dann wieder, wenn dann Daniel wahrscheinlich auch wieder reden kann und von der Gamescom mit Gelory Voice gefüllt wieder am Start ist.
So sieht's aus.
Bis dahin erstmal eine schöne Woche euch und viel Spaß beim Filme gucken.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.